Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hagmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt.
Einen schönen guten Tag zusammen. Hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich heute auf eine neue Episode und zwar mit Marie-Luise Meyer. Marie-Luise Meyer, ich stelle dich jetzt vor. Und falls da irgendwas komplett falsch ist, springst du einfach rein und sagst, das stimmt aber gar nicht. Ansonsten hake ich jetzt kurz ab, was so deine Stationen waren in deinem bisherigen Leben als Kuratorin. Du bist nämlich hauptsächlich als Kuratorin tätig. Und zwar hast du Kunst- und Bildgeschichte und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität studiert.
Richtig.
Du hast den Master in Photography Studies and Research an der Folkwang-Uni gemacht.
Auch richtig.
Geil. Okay, richtig. Dann warst du Stipendiatin bei den Museumskuratorinnen für Fotografie der Krupp-Stiftung. Mhm. Und im Zuge dessen hast du am Münchner Stadtmuseum, am Museum Folkwang, am Fotomuseum Winterthur und am Victoria and Albert Museum gearbeitet. Und bist du eigentlich direkt danach dann warst du, glaube ich, erst freie Kuratorin, wenn ich das richtig im Kopf habe? Oder hast du direkt bei Klemms gearbeitet, bei der Galerie Klemms in Berlin?
Ein bisschen so, sowohl als auch. Also war schon ein kurzer Zeitraum dazwischen, aber ich habe bei Klemms auch Teilzeit gearbeitet. Ich war da zwei Tage die Woche. Das heißt, die andere Zeit, genau, je nachdem, was so an Projekten kam.
Ja, okay. Also schon freie Kuratorin und hauptsächlich in Berlin oder warst du auch woanders?
In Berlin.
Ja, okay. Und dann bist du seit 23, aber auch erstmal nur frei, glaube ich, bei Fotografiska, also Fotografiska Berlin. Hast du frei gearbeitet und hast an Ausstellungen mitgearbeitet, würde ich jetzt mal all in behaupten, oder?
Naja, beziehungsweise ich habe damals angefangen, das Emerging-Programm da zu betreuen und habe auch damals nur das gemacht. Also ich habe damals nicht an den großen anderen Ausstellungen sozusagen mitgearbeitet.
Ah, okay. Und jetzt seit letztem Jahr, seit 25, bist du Exhibitions-Manager dort und betreust aber auch immer noch das Emerging-Programm.
Genau.
Kannst du einmal für die Menschen, die zuhören, kurz erklären, was das Emerging-Programm ist?
Ja, sehr gerne. Das wollten wir von vornherein eigentlich ins Leben rufen, also sobald Fotografiska aufgemacht hat. Brauchte dann natürlich ein bisschen Vorlauf, aber im Grunde genommen ist es eine Art Talentprogramm, das sich über einen Open Call organisiert, der das ganze Jahr über offen ist. Also es kann das ganze Jahr über, können Leute sich bewerben mit ihren Projekten. Und es gibt es gibt keine Altersbeschränkung, es gibt natürlich so ein bisschen den Fokus auf Personen, die vielleicht noch an einem früheren Punkt ihrer Karriere stehen. Und es soll aber irgendeine Art von Berlin-Bezug geben, was so ein bisschen mit der Geschichte des Hauses auch zusammenhängt, weil Fotografiska ja in dem ehemaligen Tacheles-Gebäude ist, beziehungsweise in dem Tacheles-Gebäude ist. Und das Emerging-Format sich auch in einem Teil des Gebäudes ansiedelt, in dem ganz viele Graffitis zu sehen sind. Wurde so ein bisschen quasi das, was früher dort an Kunst geschaffen wurde und das, was heutzutage so in der Kunstszene in Berlin passiert, gegenübergestellt werden soll. Das ist so ein bisschen, deswegen gibt es so ein bisschen diesen Berlin-Fokus. Der kann aber, also so, entweder ist es eine thematische Fokussierung auf die Stadt oder ein Aspekt der Stadt oder es ist vielleicht auch ein Thema, das sich durch Berlin inspiriert hat. Es ist relativ frei.
Okay. Seit wann gibt es das Emerging-Programm in Berlin?
Seit 23.
Ist das jährlich?
Wir machen pro Jahr 5 bis 6 Ausstellungen.
Oh, wow.
Genau, das heißt, alle 2 bis 3 Monate ungefähr ist es eine neue Ausstellung. Und wir haben im September 23 eröffnet und das Programm gibt es seit März 2024.
Ah, okay. So. War Nikita dann der Letzte?
Der war jetzt gerade der Letzte, genau.
Das war Emerging? Mhm. Witzig. Okay, hätte ich nicht so wahrgenommen. Also ich habe nicht irgendwo was nachgelesen, als ich das letzte Mal da war, sondern ich habe einfach nur gesehen, dass Nikitas Bilder, die Zoobilder, da hingen. Übrigens, bevor wir über was anderes reden, ich glaube, ich habe das schon bei mir im Newsletter geschrieben, da gab es eine ganz schräge Situation in dieser Nikita Terjoschin-Ausstellung, also in diesem Gang. Der Gang ist ja, glaube ich, der war ja da, wo die James Nachtboy-Ausstellung war, glaube ich, oder?
Ja, die geht so ein bisschen drumherum.
Genau. Und genau, stimmt, genau, dazwischen. Und da kamen so zwei, sagen wir mal, Vater, Mutter mit Tochter. Und die kamen da so raus und die liefen in diesen Gang mit diesen Bildern und dann gibt's da, glaube ich, auch dieses Bild mit diesem Eisbären von Nikita. Ja. Und dann guckt tatsächlich das Mädchen oder die Tochter, ich schätze, also jetzt nicht irgendwie 9 Jahre alt, sondern ich würde eher Tendenz Anfang 20, die laufen da durch und dann guckt sie auf diese Bilder und sagt so, oh, wie süß. Und ich stand da, ich denke so, nee, was, das ist doch nicht süß. Hier, das ist doch volle Breitseite Reality-Check. Was ist eigentlich mit Menschen und Tieren und warum sperren wir die in Zoos? Und dann, die sind da nur durchgelaufen, haben gesagt, oh, wie süß, und sind weitergegangen. Das fand ich so ernüchternd. Das war so ein ernüchternder Moment.
Naja, vielleicht tut's auch gut, nach den ganzen Konflikten, die man bei Nachtwell betrachtet, einfach zu denken, man guckt jetzt halt nur kurz nett Tiere an.
Ja, wenn es denn nur kurz nett Tiere wäre. Ja, Nachtway war für mich, hat mich ganz schlimm. Das war für mich katastrophal. Also ich konnte da nicht lange bleiben. Ja. Jetzt nicht, weil Nachtway nicht gut ist, sondern das war ja, boah.
Ja, ich glaube,
dass der nicht verrückt geworden ist in seinem Leben.
Ja, das ist auch, glaube ich, die Frage, die immer am häufigsten gestellt wird.
Ja.
Wie er damit eigentlich umgeht. Ja,
müsste man die nicht eigentlich allen Krisenreporterinnen und Fotojournalistinnen stellen?
Ich bin mir sicher, die müssen die alle beantworten.
Wahrscheinlich, ne? So Grundlegendes. Ich fange jetzt mit grundlegenden Sachen an, bevor wir hier weiter in Eisbären und James Nachtbay abdriften. Du hast erst quasi ja Bildgeschichte. Ich wusste gar nicht, das Bildgeschichte, ist das dann nicht Kunstgeschichte, was du studiert hast?
Nee, sehr Kunst- und Bildgeschichte. Also es ist im Grunde genommen so ein bisschen eine Erweiterung, also quasi ein erweiterter Bildbegriff. Also dass einfach andere bildliche Phänomene auch mit reingenommen werden, die vielleicht aus der klassischen Kunstgeschichte sonst ausgeschlossen worden sind.
Okay, und wie kam es dann von da aus zur Folkwang?
Einerseits glaube ich, dass so toll die Kunstgeschichte auch ist und die begeistert mich auch immer noch, aber irgendwie habe ich mich nach 4 Jahren Vergangenheit studieren sehr nach Gegenwart gesehnt.
Oh, schön gesagt, ja, okay.
Und hatte halt auch immer so ein bisschen, also das Interesse und die Faszination für die Fotografie war auch immer da. Und ich habe auch innerhalb des Studiums, aber interessanterweise sogar, glaube ich, mehr in der Kulturwissenschaft viel so in die Fotografie immer reingeschnuppert. Also natürlich extrem viel Benjamin, der einem da auch, also dem kann man da auch nicht entkommen. Will man auch nicht. Aber genau, das so. Und ich fand es damals spannend, der Studiengang war ja damals noch sehr, sehr neu. Ich war erst im zweiten Jahrgang, sozusagen, nachdem der ins Leben gerufen wurde. Und der ist ja so eine Art Tandem. Also dass man kriegt ja sehr, sehr viel mit von jenen, die in der Praxis studieren, also Photography Studies in Practice. Und das hat mich total begeistert, dass man da eben nicht nur quasi das fertige Objekt studiert aus der Entfernung im Museum, sondern sozusagen mit dran ist und sich mit denjenigen, die diese Kunstwerke, die Bilder produzieren und die sich auch ihre Projekte ausdenken, ne, also die quasi noch in der konzeptionellen Phase sind, dass man sich mit denen austauschen kann.
Mhm. Und ich glaube, du warst auch Teil von dieser Performance, die zu den Vingt et un Lettres quasi, wie seid ihr eigentlich? Okay, kannst du einmal kurz erklären, was die Vingt et un Lettres à la Fotografie hieß es, glaube ich, waren?
Ja.
Weiß ich nicht.
Gut, das ist auch schon eine Weile her.
Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also das waren, kurz zusammengefasst, eine anonyme Künstlerinnengruppe oder Künstler oder Künstlerin.
Man weiß es nicht.
Immer, ja, es gibt Menschen, die das wissen.
Ja.
So, ich weiß es definitiv nicht. Und ich werde versuchen, das natürlich irgendwann noch zu recherchieren, wer das denn eventuell sein kann. Aber es gibt eine Künstlerin, ein Künstler oder eine Künstlergruppe hat in zeitlichen Abschnitten an alle größeren Häuser, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, Briefe geschickt, die alle einen Bezug zur Fotografie hatten. Mhm. Ist das richtig?
Mhm.
Ja, ne? Unter anderem auch an Thomas Selig im Volkwang-Museum,
genau.
Der, glaube ich, selber mal erzählte, dass er die ersten, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, als ich ihn hier im Podcast hatte, ich glaube, die ersten Briefe hat er noch nicht ernst genommen, sagte er selber, und hat irgendwann gecheckt, dass das quasi wie eine Serie funktioniert und dass das einen Zusammenhang hat. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor. Und ihr habt während eines Symposiums von Krupp-Stipendiatinnen im Volkwang-Museum eine quasi Live-Performance gemacht zu diesen Briefen. Ist das bis jetzt richtig, was ich da erzähle?
Ja, soweit stimmt das.
Ja, okay. Wie, also warst du an der Idee beteiligt, die daraus irgendwie sowas Performance-ähnliches zu machen?
Ja, ja. Das ist wirklich jetzt eine Weile her. Ich weiß auch nicht mehr.
Lange her, ne? Es war 20, also es war mitten in Corona.
Richtig, genau. Also ich weiß noch, dass wir uns versucht haben, natürlich aus diesen Briefen einen Reim zu machen. Was gar nicht mal so einfach ist. Und weil es aber, glaube ich, auch in dem Symposium so ein bisschen um das Sammeln im weitesten Sinne ging, soweit ich mich recht entsinne.
Ich glaube schon, ja.
Und wir so ein bisschen den Eindruck hatten, dass es auch in den Briefen sehr so um sozusagen das Anfertigen und vielleicht auch sogar das Katalogisieren oder so. Von
fotografischen, ja, oder das Bild als Ware und solche Sachen, Bild, also wie, also ja, der Umgang mit dem Bild, so what, ich weiß auch nicht mehr ganz genau.
Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, dass man so eine Art Produktionsstraße nachstellt. Also sozusagen vom Objekt bis, ich weiß nicht mehr, wo wir geendet haben, lass es im Katalog sein. Aber dass man quasi ein Objekt hat, das, ich glaube, dann fotokopiert, diese Fotokopie dann bearbeitet in so einer Art Collage, das dann wiederum einscannt und das dann irgendwie inventarisiert.
Ja, so in der Art. Genau. Also vielleicht finde ich dazu irgendwo einen Link. Ich habe das auch abgefilmt zum größten Teil, weil es war unfassbar geil. Immer noch. Ich fand es richtig, richtig gut. Das hat mega Bock gemacht zuzugucken und ich weiß gar nicht, ob das Corona geschuldet war, aber ihr hattet alle so weiße Maler-Overalls an, natürlich Masken und das hatte was ganz Schräges, aber dieses Live-Collagen bauen in eben dieser Produktionsstraße, wo es immer weiterging und das alles so projiziert auch an die große Leinwand dahinter, das war schon cool.
Ach so, nee, stimmt, sorry, jetzt komm ich wieder besser drauf, wir haben geantwortet.
Stimmt,
genau.
Ihr habt Antworten produziert.
Genau,
ja, jetzt weiß ich es auch wieder, natürlich.
Wir haben Antworten produziert, das heißt, wir haben diese...
Ihr habt die auch per Mail verschickt.
Genau.
An diese Mailadresse.
Das wurde dann vor allem auf den Bildschirm übertrieben.
Ja, genau.
Übertragen. Und wir haben das auch RE-Doppelpunkt sozusagen an die Lettre genannt. Und wir haben eben einfach Fotokopien, also in dem Fall nichts Geschriebenes, sondern einfach Bilder an diese E-Mail-Adresse zurückversendet, live von der Bühne runter. Haha, ja. Jetzt haben wir es.
Ja, ja, korrekt.
Und die Maleranzüge waren natürlich auch so eine Art Anonymisierung, weil wir wollten uns irgendwie nicht so mysteriös machen und alle was Schwarzes anhaben.
Ja.
Und wir wollten aber wirklich einheitlich sein, also dass man jetzt nicht irgendwie dann noch so ein Fashion-Sense draus erkennen kann.
Ja. Stimmt, genau. Ja, habt ihr eigentlich Antworten? Weißt du, ob ihr Antworten bekommen habt?
Oh. Nee.
Ja, muss ja nicht, kann ja sagen, weiß ja nicht mehr.
Ich glaube, dass was zurückkam, aber auch was, also so quasi so eine Art Empfangsnotiz.
Ja, okay. Egal. Ich verlinke so viel ich kann dazu.
Ich schaue es mir auch nochmal an.
Ja, ist super. Ich habe eure komplette Performance aufgenommen, also zum Großteil mit dem Handy leider damals da. Und ich habe einen Teil von euch, ich glaube, du warst gar nicht dabei, ne, nochmal nach Hamburg dann eingeladen, das nochmal aufzuführen, wenn man das so schön sagen kann. Wobei mir natürlich jetzt klar wird, dass das ja neue Antworten waren. Das ist ja gar nichts, was man wiederholen kann. Es wurde ja nochmal neu geantwortet. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals geschnallt habe. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall großartig. So what? Haben wir nicht sogar, als du am Volkwang warst, selber durch das Krupp-Stipendium, haben wir da nicht sogar drüber gesprochen?
Doch, ich meine auch.
Ja, stimmt, da haben wir uns gesehen und drüber gesprochen. Ja, Lila Lu, total abgeschweift, großartig, so gefällt mir das. Und wir fangen, ich hätte zwar gerne jetzt allgemeine Fragen gestellt, aber es gibt natürlich was, wo wir uns beim letzten Mal gesehen haben, und das war die Meet Me Halfway, Aussprache, ne? Fotografiska, so what? Ausstellung, die du während des E-Mobs gemacht hast. Mhm. Letztes Jahr? Mhm. Letztes Jahr, boah.
Ziemlich krass. Genau vor einem Jahr.
Ziemlich genau vor einem Jahr, es kommt ungefähr hin, ne? Genau. Mhm. Und zwar waren das ungefähr 14 Künstlerinnen oder so, mit denen du eine Gruppenausstellung gemacht hast. Was ich erst spät geschnallt habe, ist, das war kein Raum, der einen Namen hatte, sondern das war einfach nur, ich glaube, Leipziger Straße und dann eine Hausnummer.
Mhm.
Kannst du einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Zu der Ausstellung generell?
Zu der Ausstellung, ja.
Es gab im Jahr davor, so im Jahrgang davor, gab es auch schon mal so dieses E-Mob Special der jungen Szene, was eben auch so eine Gruppenausstellung war. Und die Idee dahinter ist so eine Art Zusammenschluss aus Institutionen in Berlin, an denen Fotografie studiert werden kann.
Mhm.
Und da gibt es eben bestimmte Lehrende und die sozusagen betreuen das gemeinsam. Und ich wurde einfach von Maren Lucetido und von Anja Vogel angesprochen, ob ich die in dem Jahr kuratieren möchte, in dem nächsten Durchgang, der ja unter dem, also das Motto des ganzen Festivals war ja, was zwischen uns steht. Genau, und im Jahr davor war das auch schon so, dass die dann halt einen temporären Space finden mussten, in dem sie das eben ausstellen können. Und so war das da wieder. Also dieser Raum stand frei, da war schon alles Mögliche drin. Das Längste, was da drin war, war eine Kinder- und Jugendbibliothek.
Okay.
Es gab aber auch mein Architekturbüro und es gab aber auch schon mal einen Kunstraum, also einen freien Space sozusagen, der da drin war. Aber so also eine relativ abgefahrene Architektur, also ganz große Räume, aber auch kleinere Räume und noch alte Einbauten, also Schränke, in denen eben mal Bücher standen, also eine alte Kastendecke, wie sie so für Büros üblich ist und halt, ja, so auch, ja, einfach diese, schon auch diese sehr, sehr lange Fensterfassade, wie man sie eben von der Leipziger Straße kennt. Also ganz tolle Räumlichkeiten, extrem schwierig zu bespielen teilweise auch.
Mhm. Ja, weil nicht viel weiße Wand vorhanden.
Nee, genau. Ne? Mhm. Nicht viel weiße Wand, eben jeder Raum unterschiedlich. Ich meine, es gab Strom und fließendes Wasser, das ist schon ein großer Vorteil.
Ja, aber dafür war die Ausstellung, also ich komme da ja auch deshalb noch so ein bisschen drauf, weil ich da ja auch so eine Arbeit gefunden habe, die mich so bis heute so nachhaltig beeindruckt hat. Das war die Arbeit von Michel Kekulé. Das Großartige ist, dass mir gerade der Name der Arbeit nicht einfällt. Lieber Michel, tut mir leid. Mir fällt gerade der Name der Arbeit nicht ein. Ist aber auch egal, müssen wir nicht. Wir wollen ja nicht für eine Person hier Werbung machen, weil das waren ja ganz viele andere dabei. Tanja Sharapova unter anderem auch. Also waren noch genug Leute dabei. Und das war ziemlich cool. Also ich fand, dass wenn man das vergleicht mit anderen Ausstellungen, also es gab noch die Ausstellung vom, ich glaube, Female Photo Club, die Miriam kuratiert hat. Das hatte auch noch so ein bisschen was. Na, das war alles so ein bisschen offener. Wie soll ich das beschreiben? Das war eben alles nicht White Cube.
Mhm.
So, es war alles nicht zu ordentlich. Das hatte was extrem Temporäres.
Mhm.
Und das hatte in dem Fall sehr viel Charme, weil umso mehr man sich angeguckt hat, umso mehr fallen einem dann Sachen auf, die eben nicht aussehen, als wären sie gerade aus dem Victoria and Albert Museum angekarrt worden. Sondern ja, es war, aber irgendwas war daran locker und dann da drin diese Arbeit von Michel Kekulé über die Fluchtrouten und die Arbeit da und er war mittendrin. Das war toll, auch großartig fotografiert. Mhm. Guter Fotograf, sage ich jetzt hier nochmal.
Ja, stimmt.
Als du angefangen hast, an dieser Ausstellung zu arbeiten, konntest du dir aussuchen, welche Arbeiten die du zusammensuchst oder wurden die von den Lehrenden ausgewählt und du warst quasi nur diejenige, die das irgendwie zusammenbringen musste?
Also es gab eine Vorauswahl von den Lehrenden, die haben die haben sozusagen auch beruhend auf dem Festival-Motto nach Projekten geguckt, die sich dafür eignen würden und das war aber quasi eine größere Auswahl, die ich bekommen habe, aus der ich dann eine kleinere Auswahl gemacht habe.
Okay, also du hast schon noch reduziert und hast gesagt, genau, das passt und das passt nicht.
Ich habe noch, um dann doch noch mehr auch zeigen zu können und weil wir auch in der alten Bibliothek waren, dann doch noch ein paar Buchprojekte mit reingenommen. Mhm. Aber es wurden tatsächlich nicht alle gezeigt, die vorgeschlagen wurden.
Ja, okay. Das ist dann nun mal dein Job, ne? Ja. Dass man nicht alles zeigen kann, was vorgeschlagen wird. Okay. Wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Können wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Aber Meet Me Halfway war gut. Machst du für den nächsten E-Mob auch was? Weißt du das schon?
Nee.
Ach, schade. Liebe Maren Lübke-Tido. es gäbe da jemanden in Berlin. Die macht bestimmt gerne eine Ausstellung. Andererseits, nee, du bist ja auch jetzt bei Fotografeska.
Ich mache gerne wieder was, aber gerade bin ich ziemlich eingespannt. Aber es hat wirklich ganz viel Spaß gemacht. Das war eine ganz schöne Erfahrung.
Ja, das glaube ich. Es waren auch alle, glaube ich, ich glaube, es waren alle happy. Also es wirkten alle sehr gut gelaunt und ungestresst wirkte es, als wir da waren. Wir waren ja mit der DGPH mit so einem kleinen Rundgang bei euch. So Basics machen wir jetzt. Haken wir jetzt auch richtig ab, so wie dein Lebenslauf. Haken wir jetzt so Basics ab. Du hast ja eben selber gesagt, was ich übrigens total schön fand, dass du dich nicht mehr mit der Vergangenheit so viel auseinandersetzen möchtest, sondern mit der Gegenwart. Warum ist Fotografie für dich so gegenwärtig? Weil es gibt auch Fotogeschichte.
Ja, das war jetzt natürlich klar. das heißt natürlich auch nicht, dass ich eben der Vergangenheit nichts abgewinnen kann. Ich glaube eher so eine Art Lebensrealität, mit der ich mich besser identifizieren konnte. Und da kann ich mich auch schon besser mit dem 19. Jahrhundert identifizieren.
Ja, okay.
Das ist auch gar kein Entweder-Oder, sondern eher, ich glaube auch schon so einfach, wenn viel in der Welt los ist und man sich eigentlich die ganze Zeit denkt, was zur Hölle passiert da die ganze Zeit, dann fiel es mir teilweise schwer, mich nicht damit auseinanderzusetzen und eben dann so zu merken, es gibt aber einfach in der Fotografie viele, die das tun und natürlich in der zeitgenössischen Kunst generell, hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass sich da das Interesse nochmal verstärkt hat.
Ja, okay.
Aber das war jetzt nicht nur als Abkehr von historischen Kunstartefakten.
Nee, also es hätte mich jetzt auch schwer gewundert, aber ich fand die Bezeichnung eigentlich tatsächlich treffend oder die Beschreibung, dass Fotografie ja per se irgendwie was deutlich Gegenwärtigeres hat. Also ja immer eigentlich, ob das jetzt ein Bild aus dem 19. Jahrhundert ist oder eins von vorgestern, da ist schwebt ja immer so was Gegenwärtiges mit drin. Mhm. Also, ne, ach, jetzt muss ich es zitieren. Jetzt muss ich auch noch Barth zitieren. Ne, dieses, er ist tot und er wird sterben, ist ja immer mit drin. So, das tut mir leid für die jetzt mit den Augen rollen, aber deshalb fand ich das ganz treffend, dass man sich wenn man sich mit Fotografie beschäftigt, schon irgendwie deutlich extremer mit der Gegenwart auch auseinandersetzt. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir über Fotografie reden, worüber reden wir denn dann? Also, wenn ich dir so eine Frage stellen kann.
Über so vieles, natürlich. Also, ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher quasi ein Abkehr von anderen Medien, dass man sagt, so, dann ist es vielleicht auch Fotografie. Aber klar, es ist ja ein Medium, das sich ständig nochmal um eine andere Form auch erweitert, also dass sich sehr viel verändert. So klar definieren, glaube ich, kann man das überhaupt nicht. Ich denke, dass vieles vom Kontext abhängt. Also ob das jetzt eben die künstlerische Fotografie ist oder ob es dann eher ein, was weiß ich, technisches Mittel ist oder eher eben ein Mittel zur Berichterstattung oder im Privaten verwendet wird.
Die Frage ist auch, die sich anschließt, ist das Fluch oder Segen für das Fotografische, dass es so ungemein facettenreich ist? Weil ich mir nicht immer sicher bin, ob es nicht einfacher wäre, wenn es irgendwie deutlicher wäre, wenn man es deutlicher beschreiben könnte und wenn es irgendwie eindeutiger wäre, was es denn jetzt ist. Also ich meine jetzt gar nicht den Begriff Fotografie, kannst ja auch anders nennen, aber die Ränder fransen so extrem aus beim Fotografischen, also wohin das geht, ne? Das hast du ja gerade auch so aufgezählt, aber gibt's denn innerhalb dieser riesen Bandbreite Dinge, die dich deutlich mehr interessieren? oder Sachen, die dich weniger interessieren?
Ich glaube, ich springe schon am meisten auf so Projekte an, die einen sozialkritischen Faktor haben. Also die können gerne natürlich einen persönlichen Ursprung haben.
Ja.
Aber so ein bisschen dieses, so ein Pass pro Toto, was sich an was Größeres Gesellschaftliches anknüpft. Ja, also ja, wenn eine persönliche Geschichte angefangen wird zu erzählen und sich daran aber eben was ablesen lässt, was auch kritisiert wird, was eben, wo sich vielleicht auch die Folgen eines Zustandes ablesbar machen. Das interessiert mich total. Quasi zu sagen, im Gegensatz zu Projekten, die vielleicht so persönlich sind, dass ich manchmal denke, das ist jedem natürlich selbst überlassen und frei, Projekte zu machen, aber man muss sie dann vielleicht nicht unbedingt zeigen.
Ja, du hast das wahnsinnig diplomatisch ausgedrückt. Ich wäre da weniger diplomatisch. So, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst. Also du meinst, nee, ich sag nicht, was du meinst, ich sag, was ich meine. Das macht's einfacher. Projekte, die sich wirklich nur um sich selbst drehen, also um sich selbst als Person, wenn es wirklich nur das Herausstellen der inneren Befindlichkeiten oder Befindlichkeiten im Allgemeinen oder den eigenen Zugang zur Welt und das zum einzigen Inhalt der Arbeit zu machen oder die Arbeit als Ventil zu sehen, das kann manchmal auch richtig gut sein, ne? Das steht ja gar nicht zur Debatte. Aber sehr oft fehlt der Link zu denjenigen, die das sich angucken, also den Betrachtenden. Mhm. Also zumindest ist es bei mir so, dass ich denke, ja, es ist gut, aber was genau ist jetzt, was kommt aus diesen Bildern heraus bis zu mir?
Ja.
Und ja, kann man alles veröffentlichen, aber wenn man es nicht veröffentlicht, ist auch nicht schlimm, weil ich glaube, bei manchen Arbeiten geht es eher darum, dass sie gemacht werden. Also das ist, glaube ich, wichtiger, dass die Arbeit gemacht wird und nicht, dass sie gezeigt wird.
Ja, stimmt.
Also wie so eine Selbsttherapie.
Und man kann da auch gar nicht sagen, ob das nur thematisch oder sich dann eben im Bildlichen niederschlägt. Also das Thema kann super sein und nicht gut ausgeführt. Und das kann eigentlich gar nicht so allgemein sein, aber dann irgendwie erstaunlich gute Bilder haben, die viel mit den Besuchern oder mit den Betrachterinnen machen. Also wir haben gerade bei Fotografiska ja zum Beispiel noch Diana Makosian, die Suche nach ihrem Vater und dann auch quasi die Suche nach einer Beziehung zu ihrem Vater zum Thema gemacht hat, was sehr, sehr spezifisch ist, weil die Geschichte, die Diana Makosian erlebt hat, glaube ich, nicht vielen widerfahren ist. Die ist sehr speziell. Aber nichtsdestotrotz hat sie eine fotografische Bildsprache gefunden, die zu vielen Menschen spricht. Weil es auch so ein bisschen um so größere Fragen des Seins und der eigenen Prägung geht. Mhm. Und man da, glaube ich, ganz, ganz viel mit reinlesen kann. Es geht immer um ihre persönliche Erzählung. Aber sie hat es eben geschafft, das ja irgendwie sehr, sehr feinfühlig zu machen und auch gar nicht so sehr auf Details einzugehen. Also auf ihre eigenen. Sodass, glaube ich, ja, für viele da drin was Persönliches gelesen werden kann.
Mhm. Kannst du, also, ne, ich, großartige Arbeit, kann man so sagen. Wäre jetzt auch ist total passend. Du hast mir das schon fast vorweggenommen. Es wäre ja auch mein Beispiel gewesen, wie sowas total gut funktionieren kann. Mhm. Wenn man ein Thema hat, was eigentlich nur um die eigene Geschichte, was sich nur um die eigene Geschichte dreht. Aber kannst du einmal kurz erklären, was die Hintergrundgeschichte dieser ganzen Arbeit ist? Weil die ist nämlich wirklich gut. Also das ist vielleicht auch der Punkt, der diese Arbeit so herausragend und einzigartig macht im Gegensatz zu anderen Arbeiten.
Ja, also Diana hat eben so eine relativ abgefahrene Familiengeschichte, die sie auch, also die Arbeit, die wir zeigen aktuell und über die wir eben gerade sprechen, heißt ihr Vater. Und es gibt aber auch eine Arbeit, die sie gemacht hat über ihre Mutter, Santa Barbara heißt die. Und in der Vater-Geschichte geht es im Grunde genommen, fängt die Erzählung da an, dass Diana eines Tages sozusagen aufgewacht ist und der Vater war nicht mehr da. Beziehungsweise sie ist aufgewacht und ihre Mutter hat sie und ihren Bruder mit in die Staaten genommen, ohne den Vater. Und die Kinder wussten so nicht so richtig, was los ist und dachten eigentlich ihr Leben lang, dass der Vater sie eben nicht mehr nicht mehr haben wollte oder dass er quasi wissentlich zurückgeblieben ist und ja, dass er sozusagen diese Beziehung nicht mehr wollte. Und dann hat Diana sich eben auf die Suche begeben mit ihrem Bruder zusammen nach ihrem Vater. Die Suche hat sehr lange gedauert. Und als sie dann irgendwann tatsächlich erfolgreich war, also ich will da gar nicht zu sehr auf alle Details eingehen.
Spoiler.
Es ist eben auch. Ja, klar, es gibt irgendwie einen Spoiler, aber es ist eben, wie ich meine, so die Details, die sind irgendwie spannend, weil wir uns immer für persönliche Schicksale interessieren, aber es geht ja eigentlich um was Größeres. Und es ist auch am Ende eben immer noch eine persönliche Geschichte, die Diana sich natürlich dazu entschlossen hat, dir zu erzählen, aber mit der ich auch immer versuche, noch möglichst respektvoll umzugehen und dann nicht alles rauszuposaunen. Jedenfalls hat sich dann herausgestellt, als sie ihren Vater gefunden hat, dass es eben nicht so war, wie sie und ihr Bruder jahrelang dachten, dass der sie nicht mehr haben wollte, sondern dass der im Gegenteil versucht hat, sie auch zu finden. Was man natürlich vielleicht auch erstmal so schnell sagen kann, aber er hatte tatsächlich so einen ganzen Koffer, in dem der Großvater Briefe aufbewahrt hatte, die die beiden Eltern, Männer an Institutionen geschrieben haben. Also ja, an Ämter, an PolitikerInnen, an völlig random Adressen in den Staaten, an Magazine, Zeitschriften, was auch immer, auf der Suche, an Spielläden sogar, auf der Suche nach ihren Kindern, weil die eben nicht wussten, was, also Kinder und Enkelkindern, was passiert ist. Und dadurch, genau, hat sich quasi einerseits was eben als eine Art Wahrheit für die beiden erlebt wurde, umgekehrt. Und andererseits haben sie dann halt versucht, eine Beziehung eben wieder aufzubauen zu diesem, vor allem zu dem Vater eben. Was, glaube ich, einfach eine große Herausforderung ist, weil man sich natürlich einerseits entfremdet hat. Also die haben sich wirklich lange nicht gesehen und andererseits man auch irgendwie erstmal mit dieser Kränkung, glaube ich, klarkommen muss, die dann am Ende irgendwie keine war. Und es geht aber eben viel darum, dass Diana und ihr Vater versuchen, so eine gemeinsame Beziehung eben wieder zueinander aufzubauen und das sehr behutsam machen und die Fotografie da eben auch eine große Rolle für beide spielt, weil Diana dieses Projekt eben auch teilweise mit ihm zusammen gemacht hat, Bilder von den beiden gemacht hat und sie so ja eine gemeinsame Sprache entwickelt haben. So hatten sie ein gemeinsames Projekt, an dem sie arbeiten konnten.
Okay, die Arbeit ist schon irgendwie mit den beiden, also die haben beide zusammen am Ende gemacht?
Das ist schon immer noch Dianas Sichtweise auf die Dinge.
Ja.
Ich glaube auch nicht, dass ihr Bruder die Arbeit genauso gemacht hätte, zum Beispiel, aber eben sie hat über... Also ein Teil davon sind ja zum Beispiel Bilder, wie sie den Frühstückstisch fotografiert. Jeden Tag die Woche durch, an dem sie mit ihrem Vater sitzt, Cut spielt, frühstückt, alte Negative durchschaut, wie auch immer. Und da war er natürlich dran beteiligt. Es gibt aber auch einen Film und es gibt natürlich auch Gespräche, die sie mit ihm geführt hat. Und er war eben beteiligt daran. Also er war sich im Bilde darüber, dass sie eben diese Arbeit macht.
Ja.
Also ich würde ihn jetzt nicht als direkten Co-Autor nennen, aber natürlich ist er Co-Autor dieser gemeinsamen Geschichte.
Ja gut, bleibt nicht aus. Also was mich damals total gekickt hat, also ich habe sie zuerst in Arles gesehen, da war sie auch ausgestellt, letztes Jahr. Und da fand ich schon echt stark, aber irgendwie zu ausgebreitet in diesem Raum, in dem sie ausgestellt war letztes Jahr. Sie wurde dann stark, als man geschnallt hat, was die Storyline dahinter ist. Also, dass eigentlich von zwei Seiten aus Menschen eine unterschiedliche Wahrheit hatten und beide versucht haben, rauszufinden, was denn eigentlich passiert ist. Also, wieso der andere Teil nicht da ist. So, und dieses, ne, ich glaube, er kam von der Arbeit zurück oder sowas und die waren einfach weg. Die sind morgens einfach aufgestanden mit der Mutter und sind einfach nach Amerika abgehauen direkt. Und beide haben angefangen, dann irgendwann zu suchen. Die ganze Story ist schon echt krass. Und dann habe ich das eben letztens bei Fotografiska gesehen und dachte dann, ja, finde ich schon fast besser. Also wie es bei Fotografiska gezeigt ist, nämlich deutlich ruhiger. Ich weiß nicht, hast du es in Aal gesehen?
Nur Installationsansichten, leider, weil ich letztens ja tatsächlich nicht in Aal war.
Habt ihr besser gemacht. kann man sagen. Definitiv. Also ruhiger, konzentrierter und das Feeling kam irgendwie besser rüber. In Al war das alles Beton, so richtig Beton überall. Das war im Monoprix über den Supermarkt. Und es war wahnsinnig viel Beton und viel zu viel Platz, hatte ich das Gefühl. Und es wurde irgendwie versucht, nur den Platz auszufüllen. Und dieses Feeling in der Geschichte kam, als ich jetzt da war, da hat das auch sehr geholfen, dass es sehr bedächtig, auch in der Beleuchtung sehr bedächtig war und sehr zurückgenommen und nur so spotartig, so in meiner Erinnerung auch auf jeden Fall. Das war schon cool, vor allem, weil es auch eine der wenigen Arbeiten ist, wenn ich das recht entsinne, die ja sehr viel auch mit so Archivmaterial umgeht. Mhm. Also ich glaube, man kommt rein und dann gibt es dieses große Familienbild direkt von, ich glaube, nur ihr, ihrem Bruder und ihrer Mutter. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, also nee, von ihrer Mutter und ihr Bruder sogar nur.
Nur ihre also Mutter und ihr Bruder?
Es gibt sozusagen das gleiche Familienbild zweimal in zwei verschiedenen Familienalben. Ihre Mutter hat aktiv dagegen gearbeitet, dass die Kinder den Vater finden, weil sie einfach quasi wollte, dass dieser Teil des Lebens vergessen wird.
Ja.
Und ist so weit gegangen, dass sie ihn aus Familienbildern herausgeschnitten hat.
Genau, und das sieht man auch irgendwo, ne? Diese Ausschnitte, diese Cutouts, ja.
Genau, das Bild, also die Ausstellung beginnt quasi mit diesem Familienbild, wo der Vater rausgeschnitten ist. Und endet mit dem gleichen Familienbild, also aus dem Album des Vaters, in dem er eben noch mit drin ist.
Oh, super. Siehst du? So gut kann Fotografie sein.
Ja.
So einfach kann das funktionieren.
Ja, ich glaube, dass es gut ist, für die Ausstellung in einem abgeschlossenen Raum zu sein. Also, jedes Mal immer noch, wenn ich reingehe, freue ich mich irgendwie über diese Stimmung, die da herrscht, was vielleicht irgendwie makaber klingt, aber.
Nee, gar nicht. Nee, das ist ja das, was ich meine. Vielleicht hast du es nur anders gesagt. Da ist eine komische Stimmung. Und die trägt diese Arbeit. Also, könnte man jetzt als Beispiel dafür nehmen, wie die richtige Arbeit den richtigen Raum findet. So, also, ne, die Arbeit war vorher schon gut, aber das ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen und ich kann sagen, der Raum bei Fotografiska trägt die Arbeit deutlich mehr. So, und diese komische Stimmung ist halt auch einfach eine gute Stimmung dann. Mhm. Also gut im Sinne von genau richtig. So, also man huscht da nicht so durch.
Mhm.
Ich bin in ein Aal, wie ich mich erinnere, eher durchgehuscht, weil alles so groß war und weil man nach rechts und links gehen konnte und alles irgendwie sich gegenüber hing. Weiß ich nicht. Ist vielleicht, kann man sich da mal ein Beispiel drin nehmen, dass manche Arbeiten es nicht benötigen, zu viel Platz zu haben.
Ja.
Würde ich sagen. Ja?
Ja, zum Thema Archivmaterial, das ist also nicht nur das eine Bild, sondern es sind ganz viele Familienbilder auch in der Ausstellung.
Es gibt sogar man kann sogar selber Briefe schreiben, oder?
Genau, also es gibt einen alten Briefkasten mit einem Tisch und einem Stuhl drunter, der quasi dazu einlädt, einen Brief an eine Person zu schreiben, die im eigenen Leben fehlt. Es ist unglaublich, wie viele Briefe wir bekommen. Also wirklich ich hätte damit nicht gerechnet. Das ist unfassbar. Ich habe so viel Papier schon nachgekauft für diese Ausstellung.
Okay.
So weit, dass die Stifte, die wir verwenden, mittlerweile ausverkauft sind.
Ach was.
Okay.
Lest ihr das auch? Oder also was passiert damit?
Die gehen zurück an Diana.
Ja, okay.
Genau, also wir sammeln die, wir lesen die nicht. Wir sammeln die alle, leeren diesen Briefkasten mehrmals am Tag. Und die werden dann, sobald die Ausstellung abgebaut wird, zurück an Diana geschickt.
Okay.
Und sie hat auch, also das ist auch ein bisschen ein Verweis auf das Buch, das ich gemacht hatte. Da ist hinten im Buchrücken ist ein kleiner Umschlag drin, wo man eben auch so einen Brief an sie dann senden kann.
Ja, kannst du mal sehen, was Fotografie alles bewirken kann.
Mhm.
Beeindruckend. Siehst du jetzt, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, dass das so viele Briefe sind. Ich wollte eigentlich was dazu sagen, jetzt habe ich das vergessen.
Auf zum Archivmaterial?
Ja, aber habe ich jetzt vergessen.
Also es gibt eben Familienbilder, es gibt auch die Tapete aus dem alten Apartment ihres Vaters, die da so heute auch tatsächlich gar nicht mehr hängt, aber die jetzt noch in dieser Ausstellung hängt, lustigerweise. Mhm. Und es gibt auch die Briefe, die eben quasi die Suche von den beiden Männern bezeugen.
Gibt's, und einen Film?
Genau.
Genau, und einen Film, ne?
Mhm.
Bis wann läuft die noch?
Bis 19. April.
Boah, also Freunde, Wenn das hier veröffentlicht wird, habt ihr wahrscheinlich noch ungefähr 13 Tage oder 14 Tage Zeit. Mit viel Glück.
Also geht dahin. Wenn es Sonntag ist, ne? Ja.
Geht dahin. Guckt euch das noch an. Wenn ihr noch nicht da wart, ist toll. Dann könnt ihr auch noch James Nachtway gucken, wenn ihr das aushaltet. Das ist starker Tobak. Es hat mich richtig gekickt. Mhm. Also ich konnte da nicht lange bleiben. Das war vielleicht auch mein Gemütszustand an dem Tag, aber das war echt hart. Mhm. Also es war komplett in your face. Mhm. Das ich glaube, da gibt's nur zwei Bilder, wo keiner stirbt, gefühlt.
Also es ist dringend notwendig, dass die Leute wissen, was sie sich da anschauen vorher. Ich glaube auch, es gibt ja noch den Film, also die War Photographer Dokumentation über James Nachtway, die ist auch besonders eindrücklich, weil man da eben sieht, wie nah dran ist und wie er auch arbeitet. Und mir geht's aber auch so, also ich laufe da oft durch und ich bleibe immer wieder an was anderem hängen. Ich bleibe auch immer wieder an dem Film hängen und teilweise muss ich den Raum verlassen, bevor ich hängen bleiben kann, weil man es sonst nicht aushält. Mm. Und gleichzeitig kann ich auch einfach nicht glauben, was dieser Mensch für Bilder gemacht hat. Also aus so einem Elend solche wahnsinnig guten Bilder zu machen.
Ja, ich weiß gar nicht, diese Doku, die ist ja schon älter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die hat den auch nochmal extrem gepusht. Also nicht, dass er nicht sowieso schon, wie viele World Press Awards? Ich glaube 2 oder 3 hat er schon. Und die hatte er schon, glaube ich, auch als diese Doku veröffentlicht wurde. Die habe ich, glaube ich, sogar vor meinem Studium noch gesehen. Ich glaube, das muss, die muss von Anfang 2000 oder so sein, kann das sein? Mhm. Ist diese Doku so um den Zeitraum?
Ich meine auch 2001.
Ja, genau.
Ich glaube, die haben viele, vor allem die Bildjournalismus studieren, im Studium gesehen.
Ja, diese Doku, die hat den so ein bisschen zu sehr gepusht. Heute ist Nachtway gar nicht mehr so, aber ich denke, das ist auch nur ein Fotojournalist, ohne ihn herabzuwürdigen. Also es ist natürlich beeindruckend, also hochgradig beeindruckend, was der gemacht hat. Aber ich fand es fast, es gibt, wenn man reinkommt, rechts um die Ecke, gibt es ein Bild, wo so ein Mann so ein Kind über den Fluss trägt. Ich glaube, es war das einzig positive Bild. Also positiv im Sinne von kein Leid, sondern eine Situation, wo einfach nur jemanden trägt und dann über einen Fluss. Das war schon echt krass. Ich stand davor und dachte, puh, das ist fast das einzige Bild, was mich mal atmen lässt.
Ja.
Der Rest zieht mir die Schuhe aus.
Also ich weiß das vor allem auch, als wir Nikita eröffnet haben, wo es ja eben quasi um eingesperrte Tiere in Zoos geht. Mhm. Also der Titel der Arbeit ist Life Sentence. Da kam auch oft, also hat man so mitbekommen, dass BesucherInnen sagen, es ist ein sehr deprimierendes Stockwerk, sozusagen.
Ja, so, that's the word.
Und ich fand aber tatsächlich, mir ging es gar nicht so, weil ich immer dachte, ich weiß schon, was damit gemeint ist natürlich, aber für mich zeigt das eher so eine Art Aktivismus. Also eher so ein bisschen so ein, wenn wir nichts dagegen tun, dann wird's richtig deprimierend. Yeah, und so, hier sind zwei Menschen, die ja halt die Fotografie nutzen, um da Aufmerksamkeit drauf zu ziehen und die Diskussion zu starten und die eben mit was nicht einverstanden sind. Und ja, eben, ich fand so diesen Aktivismuscharakter daran dann doch irgendwie relativ aufbauend.
Naja, und es macht ja auch eigentlich genau das, ne? Also es ist ja, außer wenn du jetzt da vorbeiläufst und so, oh, wie süß ein Eisbär, dann scheint anscheinend gar nichts mehr anzukommen, aber auch die Bilder von Nikita sind natürlich, die hauen auch voll rein, ne? Mhm. Also du siehst diese Bilder und denkst nur, oh Gott, sind wir Monster. Mhm. Also wie gehen wir bitte mit den Tieren um? So, dabei wissen wir das eigentlich ja auch alle, aber es ist schon crazy.
Ja, das ist auch echt, finde ich, eine Fähigkeit von ihm, dass jedes einzelne Bild die Gesamtaussage dieser Serie individuell trägt. Mhm. Also es gibt eigentlich keine Füllbilder.
Nee, überhaupt nicht. Das kannst du elendig lang verlängern. Du könntest aber auch nur eins nehmen und das würde auch schon die ganze gesamte Geschichte erzählen. Boah, dieses Bild mit diesem Orang-Utan, wo da diese beiden, der steht, glaube ich, so eine Gruppe Kinder oder so und die gucken da so rein und der guckt, glaube ich, so schräg hoch. Es ist schlimm. Also
ja, und der Eisbär
kommt sich als Mensch schlecht vor.
Ja. Also es gab zwei Eisbären in der Ausstellung. Und der eine, aber mit dem die ganze Ausstellung anfängt, ist eben Knut, der ja mal aller Liebling war. Mhm. Und der eben quasi auch nach Ableben noch diesem Gefängnis quasi nicht entkommen kann, weil er halt ausgestopft im, ich glaube, Naturhistorischen Museum oder so steht. Das ist so ein bisschen die Perversion und halt diese ultimative Dominanz, die wir Menschen uns anmaßen gegenüber anderen Spezies gegenüber.
Ja, Tiere sind nur zum Ausstellen da.
Oder zum Essen.
Ja, oder zum Essen, ja. Das eine bedingt ja mittlerweile manchmal schon. Okay. Anderes Thema. Versuchen wir was Vergnügliches. Das ist natürlich Quatsch. Es ist alles total ernst hier. Hat sich dein Blick auf Bilder jetzt schon über die Jahre verändert? Also, du hattest ja wahrscheinlich, als du aus dem Bild- und Kunstwissenschaftlichen Studium kamst, eine andere Idee von Fotografie, als du sie vielleicht jetzt hast? Oder hat sich das nachweislich verändert? Kannst du da was zu sagen?
Nachweislich?
Ja, aus dem einfachen Grund. Ich frage, weil du den Schritt ja sehr konkret gegangen bist zu dem Photography Studies and Research. Der übrigens dieses Jahr 10 Jahre alt wird. Jetzt machen wir kurz Promo für die Volkwang. 10 Jahre alt jetzt, der Studiengang.
Wow.
Ja, also habe ich letztens gelesen irgendwo.
Ja, ich habe da 2017 angefangen, das haut hin.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Kann ich auch nur empfehlen, tatsächlich.
Ja, sehr wichtig. Nee, natürlich die Frage, dass du hast das ja intensiviert. Vielleicht muss ich die Frage auch anders stellen. Also den Fokus so auf die Fotografie zu richten. Und ich probiere das aus meiner Erfahrung zu sagen, während des Studiums ist der Blick auf Bilder und wie man sich damit auseinandersetzt das eine, aber wenn man dann später nach dem Studium irgendwie damit umgeht, verändert sich so ein bisschen die Haltung vielleicht dazu. Das ist so meine kleine These und eigentlich wollte ich nur, dass du die These bestätigst oder widerlegst.
Also ich denke schon, was ich in der Kunstgeschichte auch immer toll fand, ist eben dieses Bilder lesen lernen.
Mhm.
Weil man sich, glaube ich, auch oft fragt, was lernt man hier eigentlich so an Methodik? Mhm. Und das ist definitiv eine davon. Ich glaube, bei der Fotografie ist es schwieriger, weil man jetzt natürlich keine Stillleben hat, in denen der Totenkopf für Vergänglichkeit steht oder sowas.
Oh, doch, also hat klar, man schon, auch.
Aber ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ist aber dann alles nur kopiert aus der Malerei.
Genau. Ja, ich glaube schon, dass man so ein bisschen schneller vielleicht ein Verständnis entwickelt, was man da anguckt oder was so dahinter ist. Also ich kann dir nicht sagen, dass es sich komplett verändert hat.
Mhm.
Also auch ich glaube, so ein fotografisches Interesse hat sich auch nicht großartig verändert, eher sogar noch ein bisschen zugespitzt, weil ich natürlich auch, also ich fand alles spannend, was wir in der Volkwang gemacht haben. Habe mich jetzt aber schon tatsächlich längere Zeit nicht mehr mit historischen Fotografien beschäftigt.
Ah, okay. Würdest du gerne wieder?
kommt so ein bisschen drauf an. Also ich denke an sich, ja, das ist jetzt bei uns auch bei Fotografen gar nicht unbedingt ein Schwerpunkt. Also
nee, ihr habt ja auch gar keine Sammlung.
Nee, genau.
Also ihr seid ja kein sammelndes Museum in dem Sinne.
Nee, genau. Also wir hatten Helga Paare sitzt bis Januar, aber die sind jetzt dann dementsprechend auch noch nicht so alt, die Bilder. Mhm.
Es ist ja historisch im weitesten Sinne.
Mhm. Nee, ich bin eigentlich auch ganz, ganz froh damit, dass ich mich viel mit zeitgenössischer Fotografie auseinandersetze und eben auch durch dieses Emerging-Format ja wirklich ganz frischer Fotografie oft. Also
okay, also und das ist open für jeden? Also da kann sich wirklich jeder bewerben?
Ja, also wir haben jetzt auch tatsächlich vor ein paar Wochen eine neue Emerging-Plattform gelauncht, die hängt auch zusammen mit den anderen Fotografisch-Gehäusern.
Mhm.
Also die ist quasi international aufgestellt und davon ist jetzt dieser Open Call auch Teil. Es gibt aber auch kleinere Open Calls, also kleiner im Sinne von, man kriegt nicht bei jedem Open Call eine Ausstellung, sondern vielleicht auch ein Instagram oder ein Foto des Tages wird ausgewählt. Solche Dinge. Bewerben können sich alle, die eben irgendwie sich zu Berlin verhalten.
Mhm. Okay, und das wird aber auch dann nur in Berlin ausgestellt. Also es geht jetzt nicht zu den anderen Häusern noch, sondern das wird nur, also dieses Emerging-Programm ist nur für Berlin.
Genau. Ja, es ist wirklich so ein bisschen so die Idee, auch diesem Gebäude, das ja wirklich geschichtsträchtig ist, in dem eben viel Kunst und Kultur stattgefunden und kreiert wurde, so ein bisschen was zurückzugeben, klingt irgendwie so ein bisschen kitschig, aber so dem eben was gegenüberzustellen, was eben heute in dieser Stadt so gemacht wird.
Okay. Ich muss trotzdem drauf zu sprechen kommen. Ihr habt jetzt gerade eine Ausstellung von Philipp Toledano. In der geht es im weitesten Sinne auch um KI-Bilder. Kannst du, also wann fing es an, dass du vielleicht gemerkt hast, oh KI, da kommt was?
Ich glaube schon so länger, es ist schon länger her mit so algorithmusbasierten Visualisierungen vielleicht. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich war da gar nicht dran beteiligt, aber als ich in München angefangen habe, war gerade Hesse und Waghiel zu Ende. Das war Fabian mhm. Hesse und Mira Waghiel, die aus Daten von, ich hoffe, ich sag's richtig, von Pflanzendatenbanken über Algorithmen quasi so Visualisierungen gemacht haben.
Mhm.
Also das ist ja im Grunde genommen erstmal einfach computergenerierte Kunst auf eine Art und Weise. Mhm. Aber da dachte ich schon so, irgendwie hat mich das vorher nicht so richtig interessiert, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist ein bisschen Spielerei. Und dann hat mich aber schon so dieses Potenzial quasi aus was Abstraktem, Amorphen oder vielleicht sogar komplett Körperlosen, was Sichtbares da herzustellen, interessiert.
Okay, und ist das jetzt bei so, ich nenne es jetzt mal die aktuelle KI-Bildgenerierungskunst, das ist das falsche Wort dafür, aber egal, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ist es da immer noch so? Triggert das auch noch irgendwas?
Ich glaube, man kann nicht sagen, es ist die eine KI-Kunst. Es wird ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise angewendet. Und ich glaube auch in vielerlei Hinsicht so, dass man es gar nicht unbedingt sieht.
Mhm.
Also in Videos wird es viel angewendet. Ich glaube auch in weiß ich nicht, Modefotografie oder Produktfotografie, ne?
Also ja gut, im kommerziellen Bereich sowieso. Mhm. Also egal mit wem man, auch mit wem ich spreche, da ist totale, da ist wirklich düstere Stimmung. Also bei den Leuten, die früher damit Geld verdient haben, mhm. Bilder von Dingen zu machen oder ähnlichem, das dreht sich gerade komplett.
Mhm.
Und zwar schneller als erwartet von vielen.
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht darüber, dass es so schnell ziemlich in der Mitte angekommen ist und mhm. auch eben so leicht für alle Hand zu haben ist.
Ja, das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorge macht.
Ja.
Es fehlt dem Ganzen so ein bisschen Geschichte und Tradition, mit der man sich auseinandersetzen kann und auf die man aufbauen kann.
Mhm.
Und ich bin mir nicht sicher, ob das so gesund ist, dass etwas so schnell zum Allgemeingut wird.
Ja, ich glaube auch, also in der Handhabung oder auch in der Entwicklung, glaube ich, sind wir auch noch ziemlich am Anfang. Also ich glaube nicht, dass das jetzt schon so bleibt, wie es aktuell ist.
Mhm.
Ich glaube schon auch, dass da vielleicht nochmal was kommt in Richtung rechtliche Einschränkungen oder dergleichen.
Meinst du? Ich meine, wir reden vom Internet weltweit.
Ja.
Was soll man da einschränken? Dass das Internet, was hat bis jetzt irgendwas im Internet wirklich irgendeine Einschränkung zu irgendwas geführt? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ich meine, dass die Nutzung oder wie die Bilder eben generiert werden, was da eingespeist wird, dass das eben quasi mehr Kontrolle bekommt.
Ja, aber ich glaube, also
es ist auch, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung.
Ja, genau. Es ist, das hoffen alle so, aber ich glaube, wenn wir alle ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, dass das ist halt wilder Westen.
Mhm.
Also das wird einfach alles querbeet irgendwo eingespeist. Wahrscheinlich wird irgendwann jeder selber irgendwas einspeisen können. Damit ist dann quasi nicht mehr nachvollziehbar, wer sowieso sich selber irgendeine KI gebastelt hat. So, das ist ja irgendwann, also mittlerweile ja schon möglich, aber es wird irgendwann für alle deutlich einfacher sein, eigene Bildgeneratoren zu bauen, in die man dann einfach selbstständig Bilder reinspeist
mhm.
und sagt, bau mir das daraus. Ich glaube, es geht auch jetzt schon. So, was mir eher Sorge macht, ist, dass nicht klar ist, dass das einfach was Neues ist. Also ich habe das Gefühl, es wird noch nicht allzu sehr darüber gesprochen, dass das mit dem fotografischen Bild aus meiner Ansicht heraus, dass es eklatante Unterschiede gibt.
Mhm.
So, die nur in der Oberfläche nicht zu sehen sind, aber dahinter, hinter dieser fotografischen Oberfläche, da ist ein Abgrund, der ist so tief. Der ist wirklich tief. Und ich glaube, es hat mit dem fotografischen Bild nichts mehr zu tun. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man es nur noch da gut dafür nutzen kann, Dinge zu machen, die aussehen sollen wie Bilder, wenn man es so nennt.
Mhm.
wenn man es auch vermittelt, dass dem so ist, in dem Moment, wo das alles vermischt wird, gute Nacht, sage ich dann.
Also ich würde dir insofern auch zustimmen, als dass es tatsächlich was anderes ist und das jetzt auch nicht unbedingt vielleicht deswegen den Tod der Fotografie mal wieder bedeutet.
Nee, schon wieder, ja. Das stirbt sehr oft.
Ja. Jetzt habe ich auch meinen Punkt gerade verloren. Ich glaube aber, dass man damit, also ich glaube, man kann damit schon gute Dinge anfangen und ich glaube, dass wie immer der Kontext extrem wichtig ist und auch noch wichtiger wird, indem einem diese Bilder eben begegnen.
Ja, genau. Also das meinte ich. Ja. Ich glaube, dass es nur die Stärke hat, wenn der Kontext vollkommen klar abgesteckt ist. Mhm. Das, was bei Fotografie noch nicht 100% immer so sein musste, weil viel mitgetragen wurde, ist bei diesen Bildern glasklar. Ne? Mhm. Also sie bedienen sich ja nur dieser fotorealistischen Oberfläche und danach kommt nur noch Kontext. So, also das ist, ich finde es total abgefahren, wie schnell das ging. Mhm. Wie schnell es vor allem so Mainstream geworden ist. Und trotzdem, meine große These ist ja, und meine hoffnungsvolle These ist, dass es eigentlich am Ende auch dazu führen kann, dass das rein fotografische Bild dadurch total gestärkt wird, wenn es im richtigen Kontext stattfindet, weil das fotografische Bild ja immer den Vorteil hat, dass es in der Welt stattfindet. Also, dass irgendjemand irgendwo eventuell war und etwas zeigt oder tut oder getan hat, was in diesem Bild drin steckt. Mhm. Und somit ist es keine Halluzination und keine Fantasie und kein ausgedachter Inhalt, sondern die Welt ist existent.
Ja.
Und ich umgehe das Wort Index explizit.
Ja, ja, also genau diese Fragen stellt tatsächlich Philipp Dodudan auch in der Ausstellung. Mhm. Also wir haben quasi diese Fragen mit als Teil der Ausstellung in die Ausstellung reingenommen, damit BesucherInnen darauf reagieren können. Weil er sich halt das eben auch fragt, so ist das Bild quasi, ist das Bild als das Bild einfach erstmal weniger wert, weil es keine ZeugInnenschaft gibt.
Hat er eine Antwort oder überlässt er einem die Antwort?
Ich denke, er fragt die Frage, er stellt die Frage, das heißt, ich kenne von ihm tatsächlich häufiger die Frage als die Antwort. Ich würde mal vermuten, dass er sagt, das ist auch was anderes. Das ist trotzdem was mit einem macht.
Ja, ja, okay, da sind wir uns aber, glaube ich, alle einig.
Genau, das ist aber wie so ein anderer Wert vielleicht.
Mhm. Also gut, es macht natürlich was mit einem, weil wir gelernt haben, was Fotografie ist.
Mhm.
Also es wäre, glaube ich, noch komischer. Das wäre ein interessanter Gedanke. Stell dir vor, Fotografie hätte nicht existiert. Gut, dann könnten KI-Bilder nicht existieren, weil sie durch Fotografie gelernt haben, wie etwas auszusehen hat. Aber grundsätzlich, wenn diese Bilder einfach da wären und wir hätten nie gelernt, was eine Fotografie bedeutet, also dass sie eine Verbindung zu der Welt hatte, weil etwas stattgefunden hat oder im Bartschen Sinne, ne, dieser Mensch ist tot und er wird sterben. Also wenn man das Bild sieht, wird er sterben, aber der Mensch ist schon tot. La 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 la. Dieser ganze philosophische Unterbau, wenn wir das nicht gelernt hätten, wie würden wir denn dann mit solchen Bildern umgehen? Interessante Frage. Müssen die Menschen, die hier zuhören, die gute Künstlerinnen sind, weil die hören natürlich nur gute Künstlerinnen zu, bitte machen Sie doch daraus aus diesem Gedanken nochmal eine Arbeit. Oder schreiben Sie mir, ist Quatsch, kann auch sein. Jetzt habe ich nämlich meinen Punkt verloren und ich hatte einen tollen Gedanken. Den habe ich jetzt verpasst. Doch, weißt du, also Philipp Toledano, ne? Als ich gelesen habe, Philipp Toledano, Fotografiska, dachte ich, Philipp Toledano, gucken wir mal. So, dann hattest du mir ja gesagt, der macht eine Arbeit zum Thema KI. Da dachte ich schon, interessant. Weil die beste Arbeit, die Philipp Toledano bis jetzt gemacht hat, meiner Meinung nach, ist Days with My Father. Es hat mich selten in der Fotogeschichte eine Arbeit so berührt. Und es war ja auch wieder eine Arbeit, die sich eigentlich nur, wo man sagen würde, ja, musste das jetzt zeigen. Ne, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Also Arbeiten, die sich so ein bisschen um sich selbst drehen. Und trotzdem, ich glaube, er hatte sogar eine eigene Webseite dafür, hat die Arbeit mich komplett gekriegt damals. Es war einfach ein Traum. Ich habe die gesehen und dachte, wie wahnsinnig nah ist der an dem, ich glaube, es ging darum, dass sein Vater dement ist oder dement war, ich glaube, er lebt nicht mehr, und er ihn begleitet und immer näher an ihn ranrückt dadurch und es aber auch fotografiert hat und auf eine Art und Weise fotografiert hat. Man muss dazu wissen, dass Philipp Toledano früher Werbefotograf war und so eine ganz andere ästhetische Form manchmal hatte. Aber diese Arbeit war total unfassbar authentisch und nah dran. Und das hat mich total gekickt. Ich weiß nicht warum. Manchmal passiert das mit Fotografie. Und das muss auch so um die 2006, 7, 8, 9, 10 rum gewesen sein, dass die veröffentlicht wurde. Also auch mitten im Studium hat mich extrem beeinflusst. Mhm. Philipp Toledano. So, sonst waren seine Arbeiten nie so meins.
Ja, ich finde es bei ihm ganz interessant, dass er tatsächlich die Fotografie quasi in allen ihren Potenzialen auch nutzt und durchgespielt hat. Mhm. Also einerseits natürlich eben in der Arbeit so, um was zu bewahren, was eben im Verschwinden inbegriffen ist, im Begriff zu verschwinden ist und eben so die Vergangenheit irgendwie ja auch zu bewahren, vielleicht die Zeit anhalten zu wollen. Dann hat er aber auch eine Arbeit gemacht, die heißt Maybe, und die wurde auch so ein bisschen davon, glaube ich, inspiriert, dass er sich, also von dem Ableben seiner Eltern, dass er sich quasi gefragt hat, was hätte noch aus mir werden können oder was für verschiedene Versionen von mir könnte es sozusagen geben, und hat sich dann auch von diversen verschiedenen Professionellen aller Bereiche quasi beraten lassen. Also war, glaube ich, bei einer Hellseherin, aber auch bei Ärzten, und hat quasi immer daraus dann überlegt, was wäre, wenn ich ein reicher Schlüssel geworden wäre, und hat dann quasi mit aufwendiger Maske sich selbst als reicher Schlüssel inszeniert und fotografiert oder eben als das Gegenteil, als ein Mensch, der, weiß ich nicht, im Park auf der Bank
schläft,
genau, als es gibt alle möglichen verschiedenen Varianten, als trauriger Büroangestellter. und hat auch da schon ja quasi die Fotografie genutzt, um quasi was zu imaginieren, was aber eben nicht der Realität entspricht, nur halt noch auf eine sehr analoge Art und Weise, also indem er eben in die Maske geschlüpft ist und dann daraus das Foto gemacht hat, aber eben auch das Bild ja schon als, also einerseits als Überlegung, aber andererseits auch irgendwie als Behauptung nutzt. Und das hat er halt.
Weißt du, was ich daran kritisieren würde?
Mhm. Nee, weiß ich nicht.
Also, natürlich nicht. Woher kannst du das auch? Ist auch eine total blöde Frage.
Zu schnell gesagt.
Nee, total blöde Frage. Auch kannst du ja natürlich nicht wissen, dass er schon von vornherein erzählt, was er getan hat. Dass er das auflöst, dass es quasi im Konzept aufgelöst ist, weil es dann zu sehr zu einem Schauspiel wird. Ich glaube, ich habe die Arbeit auch gesehen und die Bilder waren cool und auch die Grundidee war cool, dieses ich schlüpfe in eine andere Rolle, aber vielleicht hätte er, das ist aber auch eine persönliche Sicht, das ein bisschen offener lassen sollen, wer er da gerade ist. Und zu wenig, nicht so viel Stereotyp und gar nicht so sehr erzählen, ich wollte mal gucken, wer ich alles hätte werden können, sondern einfach nur, das bin ich auch oder sowas. Also als wenn ich jetzt derjenige wäre, der Philipp Toledano zu erzählen hat, was er macht. Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das war das, woran es bei mir so ein bisschen hakte, als ich diese Arbeit gesehen habe, dass ich dachte, ich glaube, der hat auch eine Arbeit gemacht, wo so Menschen an der Wand kleben. Das fand ich ganz komisch. Hat er irgendwann, das muss kurz nach Days with My Father gewesen sein. Das habe ich gar nicht verstanden. So, Days with My Father, cool. Und das, was ich jetzt gesehen habe, bei Fotografiska, sieht auch vielversprechend aus. Und das, obwohl es eine KI-Arbeit ist, quasi, das können wir sagen, weil es steht auch auf der Webseite, bin ich gespannt. Mhm. Läuft er wahrscheinlich, läuft noch bis wann läuft die?
Ende Mai.
Ende Mai? Mhm. Ach, das kann ich schaffen. Das kriege ich hin. Hast du noch Thesen zur KI oder sollen wir das Thema KI einfach absägen, weil das braucht 2:40?
Ja, ich habe das Gefühl, also wir hatten ein Gespräch mit ihm am Freitag, zu dem sehr viele BesucherInnen kamen. Ich habe das Gefühl, dass einfach viele nach Antworten suchen, weil es einfach sehr, sehr viele Fragen hinterlässt und noch keiner die so richtig geben kann.
Ja.
Insofern, ja.
Ja, aber warum ist das so? Weil ich habe das Gefühl, eigentlich ist es klar, aber auch mir ist es nicht klar. Ich glaube, dass es eigentlich klar ist. Also wir wissen ja, was es ist, wie es funktioniert und dass es schlussendlich gerade einfach immer nur perfekter wird. Also wir reden jetzt von Bildgeneratoren, ne?
Genau.
KI spielt in ganz vielen Systemen eine Rolle, so, also von textbasierten Sachen, also LLMs und solche Sachen. Über Agenten, bla 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 bla, aber wir reden jetzt hauptsächlich von Bildgeneratoren, nur damit gerade das Framing so ein bisschen klar ist. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich inhaltlich schon auserzählt ist. Es ist jetzt nur noch technische Weiterentwicklung.
Mhm. Ja, ich glaube, da wird hier sogar zustimmen. Und ich glaube aber auch, dass, also, dass eben, dass viele auch emotional beeinflusst, weil es eben auch nicht nur Bilder sind, also weil es sich eben in sämtliche Bereiche eingräbt. Ansonsten könnte man, glaube ich, irgendwie ganz gut sagen, ja, mein Gott, so.
Ja, genau.
Aber dass es eben also alle nutzen und du quasi auch gar nicht mehr weißt, in welchem Gewand das dir sozusagen erscheint, es wird auch noch umso gruseliger.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist es genau das. Diese Angst davor, weil es einfach überall ist und wir wahrscheinlich irgendwann nicht mehr wissen, wo es überall ist. Also das ist
ich habe aber auch so ein bisschen, also das ist vielleicht auch wieder arg optimistisch, aber manchmal denke ich auch, ach, irgendwie am Ende wollen doch Menschen auch das Echte im Sinne von, wir wollen auch nicht alles durch Computerschirme ersetzt haben, wir wollen nicht, dass alles leicht von der Hand geht und alles direkt für uns gemacht wird, sondern so, Menschen wollen doch auch noch irgendwie rausgehen und spazieren gehen und selber Auto fahren mit Steuerung. Also das ist so blöde
ja,
Beispiele.
Ja, also oh, danke, du läufst offene Türen ein. Das ist genau meine Hoffnung.
Ja, also vielleicht ist es optimistisch, aber ich glaube eben, du kannst das Menschsein auch nicht aus den Menschen rauskriegen, obwohl es viele Optionen und Angebote gibt.
Ja, also ich wüsste gar nicht, dem kann ich nur das Gleiche in anderem Gewand hinzufügen. Also es ist genau mein nicht, nee, optimistisch weiß ich nicht. Ich hoffe sogar, dass es eine gewisse Form von Realismus ist und Nüchternheit, nämlich zu sagen, ja, Leute, alles schön und gut, wenn der Strom ausfällt, sind wir alle wieder nur Menschen. Und legt dein Gerät zur Seite und schon ist das Thema KI nämlich erledigt. So, und dann kommen ja immer so Argumente, ja, aber die KI ist mittlerweile überall, ja, aber nur überall, wo Elektronik und ein Display eine Rolle spielt. So, oder dann verbaust halt ein blödes Auto, aber sorry, nee. Ich glaube, am Ende gehen wir trotzdem noch spazieren und lernen trotzdem noch Menschen kennen und zwar im besten Fall ohne, dass eine KI die Hälfte übernimmt oder lassen uns alles von der KI beantworten oder lassen jeden Text von irgendeiner KI schreiben, weil das führt, wenn man es ganz lange, und das ist auch wieder eine gewagte These, aber ich glaube, man kann sie abklopfen und wenn man sie weit denkt, also über viele Generationen hinweg kann das Nutzen von so KI, die einem alles abnimmt, auch dazu führen, dass wir so ein bisschen, das gibt einen Namen dafür, De-Skilling nennt sich das, glaube ich.
Ja, ja, klar.
Also, dass wir Skills verlieren, weil wir viele Sachen überhaupt nicht mehr selber machen und glauben, es würde uns total helfen, aber gleichzeitig, es macht uns nicht schlauer, sagen wir so, sie immer wieder zu nutzen.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es macht uns schneller, aber vielleicht auch alle noch gleichförmiger.
Ja, ich war letztens auf einem Geburtstag. Privater Schnack. Und musste diese Diskussion führen mit jemandem, der so ein bisschen viel mit KI arbeitet und so. Und der ständig nur das Argument brachte, ja, aber es ist doch alles viel effektiver und produktiver. Und ich dachte die ganze Zeit, nee, ja, aber wenn das einzige Argument ist, dass es hauptsächlich, es wird effektiver und produktiver, das kann nicht unser Ziel sein.
Zeit ist
also,
Geld.
Sorry. Nee, also, aber ja, genau, Katastrophe
aber es
ist,
ja,
ist das.
Ne, und auch so unsere Aufmerksamkeitsmechanismen und wie das Internet funktioniert, das ist ja alles auf Schnelligkeit ausgelegt.
Ja, vielleicht geht es geht vielleicht auch in Wellenform, vielleicht geht es irgendwann wieder zurück. Oder der Strom fällt halt mal aus. Ja, genau. Fingers crossed. Ach ja. Die KI. Ist eigentlich ein eigenes Leben. Das ist nicht eine eigene Episode, ist ein eigenes Leben. Wenn man darüber reden will. Es ist gerade überall.
Ja,
und
es ist
eigentlich
echt,
auch irgendwie lame.
Und es ist echt verhext, weil sich eben so schnell verändert, dass man, glaube ich, gerade anfängt, darüber nachzudenken und vielleicht einen Text darüber zu schreiben. Und sobald man den veröffentlicht, ist im Grunde genommen...
Ja, hat sich alles geändert.
Ja.
Aber es hat sich eigentlich... Ja, jein, weil es hat sich vielleicht nur technisch alles geändert, aber vielleicht ist das auch was, wo wir zum ersten Mal merken, wie schnell sich das menschliche Verhalten ändert, wenn eine neue Technik aufkommt, weil das ja wirklich was ist, wo man sagen kann, das ist eine komplett neue technische Errungenschaft, wenn man das so nennen kann. Oh, wahrscheinlich sitzen jetzt irgendwelche KI-Spezialisten irgendwo und hören das hier durch Zufall und sagen, was reden die denn da? Es ist eine technische Errungenschaft, würde ich behaupten, die jetzt massenfähig ist. Es gibt es ja schon lange, ist jetzt massenfähig und die Geschwindigkeit, mit der es alles verändert, auch unser Verhalten vor allem, so, ist vielleicht das, was alle so ein bisschen umsorgt, aber gleichzeitig benutzen es ja anscheinend auch alle.
Mhm.
Also wurde auch schon gesagt, schreib doch mal Texte mit KI oder mach doch mal dies mit KI oder das. Und ich habe jedes Mal gedacht, so, ja, nee. Wenn ich damit anfange, dann muss ich es doch gar nicht tun. Also ich kann ja nicht am Ende nur noch derjenige sein, der irgendwelche Sachen, die KI rausspuckt, nur noch auswertet und auswählt. So, das hat mit Kreativität nichts zu tun.
Ja, ich glaube auch, dass man dadurch was verlernt. Also gerade in Texten denke ich auch viel darüber nach. Also so einen sinnvollen Aufbau, Struktur, das, also ich weiß selber, wie schwierig das mir das manchmal fällt. Eine gute Formulierung, eine Formulierung, die vielleicht auch eben einen individuellen Tonfall hat und eben nicht einfach nur glatt ist.
Oder einfach mal Fehler.
Ja.
Vielleicht ist es manchmal auch einfach nur Fehler. Weil dieses Ding wird ja so weit optimiert, dass es irgendwann nichts mehr irgendeinen Fehler machen soll. Mhm. Also nichts mehr, die Regeln werden alle eingehalten, ist alles richtig, klingt alles richtig. Wie langweilig ist denn bitte die Welt ohne Fehler, ey? Sorry, das gilt ja genauso für die Fotografie. Alles, was viel zu glatt und viel zu ordentlich ist, ist ja super schnell langweilig. Mhm. Da muss doch irgendein Bruch drin sein. Und wenn es der Bruch mit der Realität ist oder der Bruch, der technische Bruch, irgendwas muss doch da drin sein. So, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das cool wird. So, wenn alles nur noch glatt ist und sauber ordentlich funktioniert.
Nee. Ein Freund hat mir mal damals, der ist Maler, der hat mir damals mal gesagt, wenn du nicht mehr weißt, was du malen sollst, musst du einfach das nachmalen, was du gut findest. Und wenn dir ein Fehler passiert, dann musst du in den Fehler reingehen und dann wird es dein eigenes.
Aha, siehst du ja, das ist zum Beispiel auch eine Strategie. Ja, genau. Also das ist ja, im Grunde suchst du dir ja dann was dich auch menschlich macht, dass du nicht perfekt bist. Und das ist, und ich glaube, die Fehler machen wir alle auf eigene Art und Weise.
Naja, also
und
das, ein Fehler ist es ja quasi machen. Nur, wenn man klar definieren könnte, was das Ideal richtig oder ist. Das Richtige ist, genau.
Ja, die Regel, wenn man sich an alle Regeln hält, an alle Regeln, die einem so einfallen. Und im Grunde macht das so ein System ja, außer man sagt ihm, mach's bitte nicht. Was dann aber auch langweilig ist, weil es sich ja auch daran hält, dass man ihm sagt, mach's nicht. Also alles ist schräg. Eine tiefenphilosophische Diskussion, der wir nicht standhalten können. Das müssen wir natürlich auch sagen.
Ich glaube, wir können festhalten, davon, das ist irgendwie spannend, aber auch irgendwie ein bisschen langweilig.
Ja, witzig, oder? Weil es ist das, was es so spannend macht, dass es langweilig und spannend gleichzeitig ist. Vielleicht ist es das. Man weiß es nicht. So, ich habe natürlich, also du musst mir natürlich noch ein, zwei kleine Fragen beantworten. Gleichzeitig muss man sagen, bin ich schon dankbar, dass du dir die Zeit hier nimmst, weil ich weiß, dass du leicht erkältet bist. Ich kann sagen, man hört es nicht. Und deshalb sage ich das auch jetzt erst am Ende. Danke, dass du das trotzdem durchziehst, weil wir so lange nach einem Termin gesucht haben. Ich habe aber trotzdem noch ein, zwei kleine Fragen. Mhm. Und zwar die erste, die ich so gerne stelle jetzt. Was hängt bei dir zu Hause? Du bist Kuratorin. Was hängt bei dir zu Hause an den Wänden?
Gar nicht mal so viel, tatsächlich. Ist einerseits auch, ich habe nicht so eine riesige Wohnung. Das ist vielleicht auch dem geschuldet. Und dann aber eher persönliche Dinge. Also ich habe keine eigene kleine Sammlung.
Ja, okay.
Ich habe, glaube ich, ein Bild, das habe ich selbst gemacht. Das hängt hier. Das kommt aus dem Studium. Das ist aber halt auch ein bisschen so, das hat man halt.
Das ist geil. So, ja, das Proforma, das hängt mir hier an die Wand.
Yeah. Ich habe eine Fotografie hier von Manuel Nieberle, die habe ich mal in so einem, das ist Pictures for Moria, Print Sale gekauft. Und ich habe eine Fotografie hier, das war von Victoria Albert. Da haben die mir einen Print mitgegeben zur Verabschiedung.
Oha. Also jetzt sollte ich da auch mal arbeiten.
einfach ein Druck von Madame Giovanni, die eine Schauspielerin fotografiert hat, die Miss Maya heißt und die Medusa darstellt. Und mein Nachname Maya ist. Und gleich geschrieben. Und es in der Haarstruktur Ähnlichkeiten gibt.
Schön.
Das sind tatsächlich so die drei einzigen Bilder, die hier hängen. Es fällt mir aber auch schwer zu sagen, so das wäre jetzt irgendwie das eine Bild, das ich aufhängen wollen würde, glaube ich. Also so die Lieblingsbilder rauspicken, das verändert sich total.
Ja, also ist ja sowieso die Frage, hast du Dinge, also so Lieblingsbilder, Lieblingsarbeiten oder Lieblingskünstlerinnen? Also Sachen, wo du immer sagst, okay, wenn mich jemand fragt, das ist auf jeden Fall eine sichere Bank, kannst du immer nennen?
Ich glaube echt wenige. Also was ich zum Beispiel, also was jetzt irgendwie voll schön war, ich war, nachdem ich schon nicht mehr am Fotomuseum in Winterthur war, war da die Plattform, dieses Portfolio Review Event, also wirklich ein ganz schöner Rahmen ist. Und da habe ich einige KünstlerInnen kennengelernt, von denen ich bei vielen immer wieder gucke, was die eigentlich so machen, weil die wirklich einfach großartig sind.
Mhm.
Und da ist mir zum Beispiel Felipe Romero Beltrá total in Erinnerung geblieben.
Oh ja, okay.
Mhm. Und mit dem konnte ich dann Jahre später glücklicherweise bei Clems noch eine Ausstellung mitmachen. Ja. Also das war zum Beispiel
letztes
so.
Jahr.
Genau.
Mhm.
Das war zum Beispiel natürlich so ein Moment, in dem ich dachte, ach, toll, so der hat damals eine Arbeit gezeigt, die war, glaube ich, noch nicht mal fertig damals und hat jetzt eine neue Arbeit gemacht, die ist auch großartig. Und
die Arbeit damals, war das diese Tanzarbeit? Hat er da schon daran gearbeitet?
Nee, ich glaube noch nicht, das war vorher. Das war Dialekt, mhm, was er da gezeigt hat.
Mhm.
Und jetzt die neuere ist ja auch Bravo, also das neueste Buch zumindest, das rausgekommen ist.
Ja. Ja. Felipe Romero Beltrán.
Genau.
Witziger Typ.
Aber ich glaube eher auch, also, ja.
Historisch irgendwas? Wo du sagst, oh cool. Also hat, ist quasi zeitlos?
Hm. Ich glaube, es gibt so einzelne Motive oder so, die ich immer wieder gut finde. Aber tatsächlich da weniger. Mhm. Also. Oder.
Also, da du jetzt nicht aus der Pistole, ja, geschossen schon was gesagt hast, erübrigt sich ja quasi die Frage, ne? Also, wäre ja jetzt nichts, wo man lange überlegt, dann, da gibt's ja genug,
mhm,
aber so, ich hab zum Beispiel aus der Geschichte immer, kann ich immer sofort sagen, Hugo Erfurt ist für mich eine sichere Bank. Finde ich immer gut.
Mhm.
Also, die Tanzbilder, die der gemacht hat, absolut outstanding, meiner Meinung nach. Das meine ich. Und witzig, dass du Felipe Romero sagst, weil es auch irgendwie so einen historischen Anknüpfungspunkt hat an diese Arbeit, diese Tanzarbeit, die er gemacht hat.
Mhm. Nee, ich glaube einfach, mich beschäftigt irgendwie viel das, was Leute auch einfach in meiner Generation machen.
Mhm.
Also ich bin auch extrem dankbar, dass ich das in meinem Beruf machen kann.
Mhm.
Also eben, wenn du mich fragst, glaube ich, werde ich früher oder später immer so ein bisschen zu einer eigenen Generation kommen.
Ja, aber geil. Finde ich super. Also finde ich beneidenswert. So beneidenswert im Sinne von, weil es eben ja da, großartig, hier schließt sich der Kreis, Moderatorenglück, dass du am Anfang sagst, ne, dich interessiert eher das Gegenwärtige. Also was ist jetzt eigentlich? So, was passiert jetzt? Und das trifft es ja dann auch genau. So, dass du eigentlich eher nach rechts und links guckst und nicht nach hinten. Habe ich das richtig beschrieben? Ich weiß es auch nicht. Also, würde ich jetzt mal so behaupten.
Ja.
Nee, aber wir sind auch, ich bin auch super durch mit allem. Perfekt. Voll gut.
Super durch.
Also,
toll.
Ich bin nicht durch, aber ich bedanke mich bei dir. Das war toll. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz verschnupfter Nase und wahrscheinlich dementsprechend auch körperlichen Schwächeerscheinungen.
Ach du, ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt.
Das ist nett, danke. Also diejenigen, die einen leichten Schnupfen haben, die sollen sich bei mir melden.
Nee, ist alles in Ordnung. Ich bin gespannt darauf, wie meine Stimme sich anhört. Die klingt für mich dann auch sehr krächzig.
Nee, für dich vielleicht. Also ich weiß nicht, dann weiß ich nicht, wie sie sich sonst anhört, aber ich würde sagen, ich kann hier jetzt nochmal abschließend sagen, vielen herzlichen Dank.
Danke dir auch.